Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Juli Gilde.
Hallo Juli. Schön, dass du schon zum zweiten Mal mittlerweile bei mir bist. Freue ich mich sehr. Bist vor allem hier, also nicht nur überhaupt, weil du Musik machst, sondern es gibt eine neue LP von dir. Mhm. Da wollen wir einiges drüber hören und natürlich auch ein bisschen über dich, beziehungsweise über dich und deine Musik. Wer da tiefer einsteigen möchte, also noch ein paar mehr Hintergrundinfos haben möchte, den lege ich doch einfach mal den Podcast ans Herz, den wir schon zusammen aufgenommen haben. Der ist im Mai 23 rausgekommen und da gibt es einige Geschichten von dir, auch viel zur Euphorie und Panik. Und ganz kurz noch so für die HörerInnen, wie ich auf dich gestoßen bin, ist ja auch mal so eine ganz spannende Geschichte, habe ich da im letzten Podcast, glaube ich, auch schon erzählt. Irgendwann habe ich mal in einem Podcast deinen Song Autofensterkurbel vorgestellt. Das muss sogar noch Ende 22 gewesen sein, kann das hinkommen? Ja, so Ende 22, Anfang, ja. Anfang 23, im Mai ist ja schon die EP rausgekommen und dann fand ich das so toll, dass ich gedacht habe, wir reden nochmal über deine Musik. Was wir da geredet haben, kann sich die Hörer und Hörerinnen gerne nochmal anhören. Wir haben natürlich so ein bisschen im Mittelpunkt das neue Album. Du kannst aber nochmal so einen ganz kurzen Einstieg von dir machen, wer du bist, was du für Musik machst, so als kleines Entree, bevor wir ans Eingemachte gehen.
Yes, sehr gerne. Ich bin Juli Gilde, Musikerin und Songwriterin aus Berlin und ich mache Indie-Pop auf Deutsch, wie man immer so schön sagt, das Nichtssagendste, aber eigentlich...
Ja, ein sehr, sehr großes Spektrum, ne?
Ich sage dann immer lieber, hört es euch einfach mal kurz an und dann wisst ihr.
Ja, genau. Wenn man so dich verorten möchte und vielleicht auch sagen, so bist du auch irgendwie mit Musik groß geworden oder du hast Einflüsse, was sind so deine Sachen, vielleicht deutsche Bands oder auch internationale Künstler, wo man sagen kann, okay, die haben mich schon ein bisschen beeinflusst, ohne dass du jetzt sagst, dass du die Musik kopierst oder so, aber man kann ja dann schon ein bisschen erahnen, also in welche Richtung es geht. Hast du da so ein, zwei?
Also es hat sich auf jeden Fall sehr krass verändert über die letzten Jahre und ich glaube, jetzt für das Album haben wir wieder uns viel beschäftigt mit der amerikanischen so Singer-Songwriter-Szene, sowas Phoebe Bridgers, Boy Genius in die Richtung, bisschen Holly Humberstone, aber auch natürlich deutsche Bands nach wie vor, wie Wir sind Helden. Oder die höchste Eisenbahn oder auch Nena teilweise. Also es ist sehr breit gefächert und ich glaube, das hört man auch raus beim Album, dass wir uns da auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedlich haben inspirieren lassen.
Ja, kommen wir noch zu, dass da wirklich so ganz unterschiedliche Einflüsse und in diesem großen Bereich Pop oder Indie-Pop oder was auch immer, da du ganz viel abdeckst. Starten wir mal noch im vorletzten Jahr, weil da hast du schon so ein Vierteljahr, halbes Jahr nach deiner EP schon den ersten Song wieder getroppt. Ich weiß nicht, ob der jetzt nicht, das kannst du uns vielleicht gleich verraten, nicht mehr rechtzeitig fertig geworden ist oder nicht auf die Euphorie und Panik geschafft hat oder kein Platz mehr war. Auf alle Fälle Rosa Rot, was ein ganz toller Song ist mit einem sehr schönen Video, der hat es eben jetzt auch auf die LP geschafft.
Yes. Ja.
Wie kam das? War es wirklich so, kein Platz mehr, kam zu spät oder?
Nee, eher andersrum. Also wir wollten eigentlich das Album schon viel, viel früher fertig haben und dann ist das aber immer so eine Sache mit, man sucht irgendwie nach PartnerInnen in der Industrie, die einen unterstützen und irgendwie die Suche nach einem Produzenten, einer Produzentin hat sich gar nicht so leicht gestaltet. Und weil ich da eben auch einfach eine Person finden wollte, mit der ich mich wirklich wohlfühle, bei der ich das Gefühl habe, dass die meine Musik versteht und man auch nochmal in eine andere Richtung gehen will. Also ich habe die Platten davor mit einem sehr, sehr tollen Produzenten und Tonmenschen aus Berlin gemacht, mit Simon Gordejew. Und dann nach den EPs wollte ich aber mal versuchen, anders zu arbeiten. Und zwar bin ich in Sessions gegangen und habe eben mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten Songs geschrieben. Und einer davon war Rosarot. Und es war ganz lustig, weil wir kannten uns vorher gar nicht. Der David Jürgens hatte, beziehungsweise sein Management hatte mein Management kontaktiert. Und dann haben wir uns einfach mal getroffen und diesen Song innerhalb von, weiß ich gar nicht, so 2 Stunden geschrieben. Und war so, ja, fertig. Also nicht fertig, aber es funktioniert. Tolles Lied. Und genau, also der Plan war eigentlich von vornherein, dass Rosarot auf der Platte ist. Okay. Und der Rest ist dann quasi erst nachgekommen von den Songs. So rum. Ja.
Also der hat, finde ich, einen sehr, sehr wiedererkennbaren Melodik-Rhythmus. Also auch der Refrain, der immer dann wieder auftaucht in dem Rosarot, der ist schon sehr, sehr eingängig und hat sich auch schon so ein bisschen unterschieden von den Sachen, die du zum Beispiel auf der Euphorie und Panik drauf hattest. Und hat dann schon so ein bisschen, also mich zumindest, neugierig gemacht, so wie geht's denn wohl weiter? Werden denn jetzt so einzelne Songs nachgeschoben? Gibt es wieder eine EP? Es hat dann auch relativ lang gedauert, bis der nächste Song kam. Aber bevor wir weiter zu der Musik kommen, ist deine LP, die du rausgebracht hast, heißt It's Hard to be a Blizzard. Ist ja legitim, so ein Name, aber du singst auf Deutsch. Das sind alles deutsche Songtitel. Ich mag nicht herausfinden, wie viele amerikanische Anleihen drin sind in den Songs, aber allein der Titel ist eben jetzt auf Englisch. Wie kam das zustande?
Ich habe diese Zeile irgendwann mal gefunden. Also keine Ahnung, ich bin irgendwie spazieren gegangen, als ich in Mannheim gewohnt habe für ein Jahr und habe das irgendwie, also manchmal ist es ja mit der Inspiration und der Kreativität, dass irgendwas an einem vorbeifliegt und man muss es nur noch greifen. Und ich habe diese Zeile gefunden und war so, hä, das ist eine super coole Zeile. Ich weiß zwar noch nicht, was sie bedeuten soll, aber es klingt toll. Und dann stand die ganz lange in meiner Notizen-App. Und als dann das Album langsam fertig wurde und sich abzeichnete, welche Songs da drauf kommen sollen, haben wir natürlich auch nach einem Titel gesucht. Und ich habe irgendwie, bin eben diese Notizen durchgegangen. Also, was könnte irgendwie passen? Was fasst irgendwie das Gefühl auf der Platte zusammen oder das Gefühl, das ich hatte beim Schreiben der Songs? Und ja, dann bin ich wieder auf diesen Satz, It's hard to be a Blizzard, gestoßen. Also ja, irgendwie, klar, ist auf Englisch, aber why not? Das funktioniert irgendwie trotzdem, weil es ist auf, also der Satz ist eben auf unterschiedlichste Art und Weise interpretierbar. Ich habe mich da auch schon mit vielen Menschen drüber unterhalten, die mich gefragt ja, haben, was es bedeuten soll. Und für mich ist das so im Nachhinein dieses Ding von als Mensch, aber eben auch besonders als Künstlerin in der Musikindustrie wird einem extrem viel abverlangt. Also was du sein sollst, wie du schreiben sollst, wie du auf TikTok und Instagram funktionieren sollst, damit Leute überhaupt erst an dich glauben. Und man muss halt irgendwie seinen ganz eigenen Weg finden, da durchzukommen, gerade als Indie-Künstlerin, die halt nicht den Deutschpop macht, der am allerbesten sich verkauft, sondern irgendwie ein bisschen eigenere Musik da macht. Und so ist, also das bedeutet der Titel zumindest für mich heute. Und dass ich da jeden Tag weiter versuche, dieser Blizzard zu sein. Und es manchmal mir schwerfällt. Aber irgendwie schaffe ich das trotzdem. Ja.
Du hast es zumindest geschafft, weiterzumachen, die LP rauszubringen mit vielen, vielen tollen Songs drauf. Und von daher hat sich das schon mal gelohnt, der Blizzard zu sein, auf alle Fälle. Der erste Song, als ich nur, bevor ich ihn reingehört habe, den du danach getroppt hast, der kam erst im Juni letzten Jahres raus. Also das heißt erst, also ist ja jetzt schon wieder eine Zeit her, aber wenn man von Rosa Rot von Mitte September ausgeht, ist das natürlich schon eine längere Zeit. Und als ich nur den Titel gelesen habe, der letzte Dinosaurier, da war ich so ein bisschen so, was passiert jetzt? War ich schon sehr gespannt. Du singst ja auch über den letzten Dinosaurier, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber wie ist der Song entstanden? Wie bist du darauf gekommen, das mit diesem Symbol zu verknüpfen?
Ich habe vor 2-3 Jahren einen Songs handeln ja jetzt meistens nicht nur von einer Person oder einer Geschichte, sondern zumindest bei mir mischt sich das meistens schon irgendwie aus unterschiedlichen Erfahrungen, aber eben bei dem Song ist die Entstehungsgeschichte ein bisschen so, dass ich einen sehr interessanten, sehr besonderen Menschen kennengelernt habe vor ein paar Jahren, mit dem ich eben auch ganz, ganz andere Sachen erlebt habe, als ich sonst so mit meinen Freunden erlebt habe, weil wir einfach ganz viel einfach durch die Stadt gelaufen sind und uns so komische Dinge begegnet sind. Und manchmal sind wir einfach, wir haben einmal eine Krähe gefunden, die sich hinter so einem Ladengitter versteckt, beziehungsweise nicht versteckt hatte, sondern die da gefangen war und nicht mehr rauskam. Und mit diesen Menschen zusammen haben wir dann versucht, diese Krähe zu befreien. Und es hat auch geklappt, aber dieser Mensch war eben sehr, sehr anders als die anderen Leute in meinem Umfeld, hatte kein Handy oder war so ein kleiner Analog-Punk und auch im Denken einfach sehr, ja, weiß ich nicht, individuell. Und ich weiß nicht, irgendwie sind mir diese Zeilen in den Kopf gekommen. Ich saß in der Straßenbahn abends und plötzlich war dieser Song da und ich hatte noch nicht mal irgendwas, um den zu spielen, sondern ich habe den einfach nur in mein Handy gesungen. Aber genau, also das ist deswegen der letzte Dinosaurier, einfach weil es so ein kleines lebendes Fossil inmitten einer Gesellschaft ist, die von Technologie bestimmt ist, könnte man vielleicht sagen.
apropos Technologie, ich meine zumindest, in dem Song sind auch irgendwie noch Dino-Schreie mit drin. Das ist aber nicht nur das Einzige, sind auch noch andere Songs. Also du hast so bei dem Rundmachen oder bei der Produktion merkt man so ganz viele Sachen, dass da immer noch ein bisschen was, können wir das noch ein bisschen anders machen, dass ich glaube, so ein Orchester, was sich einstimmt, ist irgendwo noch mit drin und also ganz viele so ein paar Effekte oder Sachen, die jetzt noch zusätzlich eben so drauf gekommen sind, wo man irgendwie sowas so für mich so, da ist noch ein bisschen mehr passiert drumherum bei der Produktion, bei der Produktion des Albums, so, aber nur vom Gefühl her, weil ich denke, so ein paar Sachen sind ja vorher schon drin gewesen. Bevor ich weitergehe oder wir weitergehen mit den Songs, die schon draußen sind, die die HörerInnen vielleicht sogar auch schon gehört haben, würde ich dich einfach mal bitten, so einen Song rauszucatchen, der noch nicht vorher rauskam. Die gehen ja oftmals so ein bisschen unter, so zumindest für die Fans, die jetzt vielleicht den Podcast hören, haben andere Sachen wie Rosa Rot, die ewig draußen sind, bestimmt schon sehr oft gehört. Die Platte ist jetzt dann gerade erst draußen und bevor da vielleicht so die ein oder andere Perle untergeht, hast du einen Song, wo du sagst, okay, den man mag alle seine Songs, aber den möchte ich euch besonders ans Herz legen oder da kann ich gut was zu erzählen oder möchte ich gern was zu erzählen?
Doch, ja. Also ein Song auf dem Album, der auch schon wirklich ziemlich alt ist und sehr viele unterschiedliche Stufen durchlaufen hat, ist Mensch. Und wir haben ganz, ganz lange mit diesem Lied gehadert, weil es wirklich ungelogen, weiß ich nicht, so 5 grundlegend unterschiedliche Versionen davon gab, auch was irgendwie Instrumentierung und so angeht. Und ich habe den 2022 in einer meiner ersten Sessions geschrieben und war mir damals gar nicht sicher, was den Song angeht, ob ich den überhaupt benutzen will oder ob ich den doof finde. Und dann sind wir dann irgendwann mal mit der Band angegangen und haben da so eine kleine Funk-Version draus gemacht. Das war sehr witzig, hat auch sehr Spaß gemacht. Aber im Studio haben wir dann gemerkt, mein Produzent Chris Trumpf und ich, dass der Song irgendwie so nicht funktioniert. Und uns dann eben daran getastet, ob man das einfach so akustisch, ein bisschen folky, ein bisschen Singer-Songwriter-Pop-mäßig aufzieht und sind dann, haben das alles wieder über den Haufen geworfen und sind am Ende bei so einer, für mich, also es gibt eine Version von dem Song, als wir den Punkt gefunden hatten, wo wir dachten, okay, jetzt geht's in die richtige Richtung. Und diese Version heißt Kalle Bukola Remix. Und okay. Das ist für mich...
Das ist sehr spaßig.
Ja, irgendwie für mich ist in diesem Song, also der spielt eben auch ganz viel mit so kleinen Soundeffekten, mit Samples, irgendwelchen glitzernden Tönen am Anfang oder reversed voices, also umgedrehten Stimmen, die ich irgendwie aufgenommen habe. Und für mich hat dieser Song ganz stark so ein Gefühl von, weiß ich nicht, als ich vielleicht so 5 oder 6 war und mit meinen Eltern zum Indoor-Spielplatz gefahren bin und da war halt alles irgendwie super bunt und weiß ich nicht, aber und dann hat man irgendwie so einen richtig schönen Sommertag erlebt, fährt nach Hause und es gewittert, aber es ist halt so ein warmes Sommergewitter. Ich weiß nicht, das ist, was zumindest musikalisch da passiert, irgendwie für mich ganz besonders, weil wir uns da was getraut haben, auch weil der Song ursprünglich, das verrate ich jetzt einfach mal, als Single angedacht war und wir dann gemerkt haben, boah, nee, der funktioniert halt nicht so, der ist nicht radiotauglich. Wahrscheinlich ist er nicht Spotify-tauglich, aber er ist genauso, wie er sein soll für uns. Und deswegen, also der Text handelt eben eigentlich davon, was ich schon zum Albumtitel erzählt habe, und zwar, dass dieses Leben als Musikerin wahnsinnig auslaugend ist und man ganz oft nicht weiß, wo man steht und was man noch machen soll. Aber in Gänze ist dieser Song einfach für mich so ein kleiner Diamant, der wahrscheinlich jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, aber ich liebe ihn ganz doll und ich würde ihn empfehlen, wenn man das so sagen kann über seine eigenen Lieder.
Ja, dann hast du quasi genau das präsentiert und vorgeschlagen, worauf meine Intuitionen bei den Fragen raus sind. Nicht Spotify-tauglich, ist ja auch relativ, laufen wir da ja auch trotzdem auf Spotify. Aber ja, sehr, sehr, sehr schöne Erklärung zu dem Song. Wir arbeiten so ein bisschen weiter und ich gehe da so ein bisschen an den VÖs auch ein bisschen entlang. Und du hast schon so ein bisschen auch über musikalische Einflüsse geredet, auch von deutschen Bands. Und beim zweiten, ich glaube, das ist der zweite, mit Rosa Roth drin, ist es die dritte VÖ schon, ist wieso eigentlich, und der hat so ein bisschen so eine kleine Hommage an bitte nur ein Wort von Wir sind Helden. Also, auch, also spätestens, wenn der Refrain dann ankommt und sich der Refrain wiederholt, dann fällt das schon, fällt es einem ins Ohr, dann kann man das auch sagen, es fällt einem auf alle Fälle auf.
Das stimmt, ja.
Das finde ich sehr, sehr, sehr charmant. War das so angedacht oder hast du es dann irgendwann gemerkt?
Nee, das war schon so angedacht. Das ließ sich auch, doof gesagt, nicht so richtig vermeiden. Aber eigentlich ist das sehr, sehr positiv gemeint. Ich habe den Song nämlich mit Jens Eckhoff, dem einem der ehemaligen Bandmitglieder von Wir sind Helden, geschrieben. Das war für mich ein ganz großer Wunsch, der in Erfüllung gegangen ist. Und ich habe Jens über meine Uni und übers Popcamp kennengelernt und war dann eben für ein paar Tage bei ihm im Studio in Hannover und wir haben 3 Songs an 3 Tagen geschrieben und einer davon war eben Wieso eigentlich? Und dieser Song, genau, der soll eben genau diese Energie mitbringen irgendwie und so eine kleine Hommage an Nur ein Wort sein, weil ich finde, das ist ein Song, der mich eben auch ganz doll beeinflusst hat irgendwie und ganz viel über die Jahre mitgekommen ist. Das ist der wurde, weiß ich gar nicht wann, veröffentlicht, aber irgendwie 2005 oder sowas, vielleicht sogar schon noch früher.
Schon lange her.
Ja. Und der einfach immer noch geliebt wird und aktuell ist. Und ich liebe dieses Lied. Und es wird auf jeder Karaoke-Party irgendwie gesungen. die ich kenne, weil es einfach so eine gute Laune verbreitet und gleichzeitig so wahnsinnig gut geschrieben ist vom Text, sowie auch einfach total eingängig musikalisch. Deswegen, ja.
Und ein Video, was man auch nicht vergisst. Also das Video
Den
Song ist auch noch sehr, ist danach bestimmt sehr viel kopiert worden, die Art und Weise, aber so in dieser Form mit den Zetteln und so. Also fällt mir sofort wieder bei dem Lied sofort auch das Video ein. Also ist da schon sehr damit verknüpft.
Das stimmt, also,
Du hast gesagt, dass du da eben Unterstützung hattest oder Co-Produktion oder co-geschrieben.
Ja.
Gibt es dann noch einen anderen Song auf dem Album, der es drauf geschafft hat von diesen drei Songs, oder sind da andere dann rausgeflogen?
Doch, genau. Also wir haben noch Ein Lader steht im Parkverbot, der auch
Den hätte ich jetzt nächstes sogar auf dem Zettel gehabt. Das passt ja, super Übergang, weil es so ein Titel ist, der kam auch von der Reihenfolge, glaube ich, dann als nächstes raus. Es ist so ein Titel, wo man sich erstmal gar nichts oder alles drunter vorstellen kann. Und deswegen allein, bevor man ihn angehört hat, schon mal sehr spannend. Wenn man sich anhört, klingt es für mich so ein bisschen wie so ein, ja nicht wie ein Film, aber zumindest wie eine Art Drehbuch oder so. Also es geht irgendwie los mit, er lag damit seiner Swissen Wessen in der Hand und dann wird die Geschichte so ein bisschen weiter erzählt. Hat zumindest einen Film- oder Drehbuchcharakter für mich, wenn man so dieses ganze Ding sich anhört. Wie ist die Idee entstanden und wie kam der Lader ins Parkverbot?
Der Song, das ist ein Song, da habe ich mich sehr, sehr inspirieren lassen von einem Autoren, einem sehr, sehr tollen Autoren, der leider vor über 10 Jahren jetzt gestorben ist, der Wolfgang Herrndorf. Er hat zum Beispiel Chick geschrieben, was ganz viele Menschen in meinem Alter zumindest in der Schule lesen
mussten. Muss ich mich tatsächlich outen. Ich finde das Buch total, dass er aber nicht mehr lebt. Das war mir zum Beispiel nicht bewusst. Deswegen habe ich vielleicht auch lange gesucht, nichts so von ihm gefunden. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ja, ganz tolles Buch.
Ja, ganz tolles Buch. Und er hat eben noch ein paar weitere Bücher geschrieben und hat 2011 die Diagnose bekommen, dass er einen Hirntumor hat und dass er also auf jeden Fall in den nächsten Jahren sterben wird. Und dann hat er sich vorgenommen, dass er zumindest noch ein Buch auf jeden Fall fertig schreibt. Und das fand ich, also das Interessante ist, er hat diesen Prozess des Sterbens, dieses Schwächerwerdens und diese Begleitung der Krankheit festgehalten in einem Blog, der dann auch als Buch veröffentlicht wurde nach seinem Tod. Und das Buch heißt Arbeit und Struktur. Und das fand ich eben sehr, sehr, also das Buch ist sehr, sehr interessant, weil es eben auf der einen Seite natürlich total traurig ist und einen auch mitnimmt. Also ich kann das immer nur in so Stückchen lesen, auf keinen Fall an einem Stück durch, weil es mich einfach dann zu krass weghauen würde. Aber da erzählt er eben auch von einem Gedicht, das er geschrieben hat als Junge in der Schule. Das geht, also das ist quasi der Chorus des Songs. Und am Ende kommt diese Zeile an. Leider steht im Parkverbot, in 100 Jahren sind wir tot. Die erste Strophe ist meine Interpretation dessen, wie man ihn damals, als er sich, er hat sich beschlossen, das Leben zu nehmen, weil er nicht mehr, also er wollte selber entscheiden, wann er geht, so nicht von dieser Krankheit sich dahin meucheln lassen. Und das, was ich dazu gefunden habe, an Recherche, habe ich quasi in die erste Strophe gepackt, wie es gewesen sein könnte. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie es wirklich war, aber
deswegen auch diese bildliche Beschreibung, der versucht, das darzustellen.
Genau.
Ah, interessant. Ja.
Und dann das ist einfach, keine Ahnung, so die letzten Jahre ist irgendwie immer mal wieder unerwartet jemand aus meinem erweiterten Bekannten- oder auch Verwandtenkreis gestorben. Und das war auch so ein bisschen meine Möglichkeit, damit umzugehen und damit so abzuschließen, dieses Lied zu schreiben, das eben ein super schwieriges Thema behandelt und gleichzeitig von der Melodie und von der Energie her total nach vorne geht und da auch so, weiß ich nicht, also eben nicht traurig ist, sondern zeigt, jo, also klar, wir müssen alle sterben, aber wir können halt auch das Leben, was wir übrig haben, nehmen und da was Gutes draus machen. Also das Beste für uns. So. Total, ja, keine Ahnung, so ein Sinnspruch, aber eigentlich ist es ja das, worum es in dem Song geht.
Ja, das ist, was mich immer wieder fasziniert, so, das ist ein toller Song und man kriegt ja so ein bisschen was in den Text mit und macht sich seine eigenen Bilder im Kopf. Aber das dann im Nachhinein durch so eine Erklärung dann so ein Song auch erst nochmal wirklich zu einem bewegenden Song wird, weil dann noch viel mehr Hintergründe kommen. So geht es mir jetzt gerade mit der Hintergrundgeschichte, mit anderen Informationen. Das finde ich immer total spannend, dass da dann so viel noch hintersteckt, weil die Entstehung des Songs eigentlich eine ganz, ganz andere Geschichte ist. Also, total klasse, total schön. Zum Thema bewegend fällt mir gerade ein. Du hast von, ich glaube sogar von zweien, aber der mir als erstes aufgefallen ist, weil es das erste gab, von einem Song, den du vorher rausgebracht hast, nämlich Innenhof, hast du eine total tolle akustische Live-Version gemacht. Die fand ich sehr bewegend, weil es ist so ein Streicher, ist glaube ich sogar ein Streicherquartett, was du dabei hast. Und das gibt es eben nur, soweit ich weiß, also zum Anhören oder nur zum Anhören, Anschauen auf YouTube, glaube ich, irgendwie. Und liebe HörerInnen, ich packe ja alles, worüber wir sprechen, hier in den noch in den Playlist rein, die ihr euch anhören könnt. Den müsst ihr euch tatsächlich oder solltet ihr auf alle Fälle euch auf YouTube anschauen und anhören, weil da ist die Version ist nochmal, also es geht los und es fängt auch direkt mit den Streichern an und da ist die Gänsehaut. Also ging mir jetzt so, ich kannte den Song vorher schon, weil der vorher rausgekommen ist und dann, ich weiß nicht, in welchen Abstand, nach einem Monat oder so, ich weiß es gar nicht genau, weißt du wahrscheinlich besser, weil eine Woche später, also ich hatte ihn auf alle Fälle vorher schon gehört und dann kam diese Geschichte raus und toll. Also wie bist du drauf gekommen? Hat irgendwer gesagt, mach das mal oder muss ja auch vorher alles geplant sein, muss ja alles arrangiert sein und so.
Das stimmt. Also ich wollte schon immer mit Streichern arbeiten, mit StreicherInnen, weil mich das, also ich finde, das berührt eben auf eine ganz andere Art und Weise nochmal, wenn man diese Instrumente drin hat, die auch so nah an der menschlichen Sprache dran sind. Also das Cello ist, glaube ich, das Instrument, das eben wirklich von der Tonqualität am nächsten an der menschlichen Stimme dran ist. So, wenn wir summen, dann merken wir das manchmal, dass es so ein bisschen klingt vielleicht wie so ein Cello. Das berührt mich extrem. Also ich weiß nicht, ich höre nicht oft klassische Musik, aber wenn ich sie höre und da eben Streicher dabei sind, dann nimmt mich das immer sehr, sehr mit. Und Kommilitoninnen von mir haben sich so ein Projekt ausgedacht, die Lotz Sessions heißt es, weil sie eben mit Musikerinnen aus Düsseldorf zusammen von der Hochschule in Düsseldorf Sachen arrangieren, also Songs arrangieren und das Ganze dann als Live-Session mitfilmen. Und genau, also zwei Kommilitoninnen von mir haben die Songs arrangiert für die Streicherin. Und dann haben wir uns da für ein Wochenende getroffen und die Sachen aufgenommen. Ja, und das war ganz, ganz toll. Also es ist nochmal eine ganz andere Sache, auch als mit einer Band auf der Bühne zu stehen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Und die eine oder andere Träne ist zumindest bei mir vielleicht auch geflossen.
Das kann ich gut verstehen. Ich finde auch, also die Thematik von dem Song, ich finde, das ist so ein also wenn es ein Film wäre, würde man sagen, Coming of Age wäre das Genre, also so ein bisschen, wo sind wir hingegangen, wie sind wir auseinandergegangen und wie bin ich erwachsen oder bin ich herangewachsen. Ein ganz, ganz tolles Thema, sehr schön aufgearbeitet. Immer mit ein bisschen Wehmut oder auch mit ein bisschen Hoffnung, also so ein bisschen schwankt das immer so ein bisschen und dann kommen diese Streicher da runter und dann ist es irgendwie so, wahrscheinlich kommt dann der Punkt, wo das denn dann so aufpoppt, wo man doch so ein bisschen Gänsehaut bekommt. Hast du den, ich glaube, dass ich habe gelesen, dass der Jeremias Heimbach bei dir irgendwie mitgespielt hat, war er da auch mit dabei, aber also bei der Aufnahme nicht da von den Streichern, aber ich glaube, der hat doch irgendwie das in den Finger noch mit drin gehabt, oder? Oder war das beim anderen Song?
Ja, doch, genau. Also wir haben über die letzten 2,5 Jahre, 2 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr so genau, 1,5, sowas in dem Dreh, ich glaube 2 Jahre, haben wir ein paar Songs geschrieben und 2 Songs von der Platte sind eben auch mit, oder 3 Songs sind auch mit Jeremias Heimbach entstanden, also
welches
teilweise.
Welcher ist er noch? In?
Kolibri.
Der ist auch, glaube ich, den gibt es, also habe ich den schon gesehen, der ist auch noch in der Live-Session.
Genau, ja, ja.
Genau. Gibt's noch, wird noch ein zusätzlicher von Live-Session rauskommen? Oder ich weiß jetzt erst die beiden, oder gibt es schon noch einen?
Nee, von dem dritten gibt es keine Live, also es gibt okay. Nur die 2 Live-Sessions, genau.
Ja. Kolibri kam auch als Vorab-Veröffentlichung raus, ja, und ja. Dann wieder relativ zeitnah auch mit den Streichern. Ist mir aber tatsächlich mit den Streichern erst jetzt wieder aufgefallen, nachdem ich nochmal wegen dem Podcast reingehört habe, wegen der Innenhofgeschichte,
ja.
Dass den auch noch als Live-Geschichte ist. Auch ein ganz, ganz inspirierender Song, finde ich, dieser Vergleich mit dem kleinen Vogel, dem Kolibri. Den habe ich jetzt nur einmal ganz kurz angehört in der Quartett-Version. Aber liebe Hörerinnen, hört euch, wenn ihr schon dabei seid, Innenhof anzuhören, hört euch natürlich auch die Kolibri-Version an. Ich wollte noch zu den letzten Vorveröffentlichungen, muss es dann, glaube ich, gewesen sein, kommen. Da hast du nämlich tatsächlich nicht nur jemanden dabei gehabt, der dich musikalisch begleitet hat und mitgeschrieben oder sonst irgendwie, sondern auch mitgesungen hat. Und zwar ist das die Single Nichts tut gut und die ist zusammen mit Nikra. Wer Nikra nicht kennt, mit deutlich mehr Punk-Einflüssen wie du, um es mal vorsichtig vorzutragen, übernimmt dann auch den etwas rotzigeren Part, in dem Nichts tut gut. Also hat mich sofort auch abgeholt, das Ding. Dementsprechend, wie kam es dazu? Kennt ihr euch? Oder?
Ja, ja. Also wir kennen uns schon ganz lange, wir kennen uns seit 2021, weil wir zusammen, also wir haben uns an der Uni kennengelernt, haben zwar nie wirklich zusammen studiert, aber sind dann eben über irgendwie gemeinsame Freunde und über auch irgendwelche Bandförderprogramme, haben wir uns einfach kennengelernt und sind seitdem auch befreundet. Und dann, als ich jemanden für mein Feature gesucht habe, dachten wir, wieso nicht mal Nikra fragen? Und das hat wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Also ich bin da super happy mit, wie es geworden ist, wie der Song geworden ist. Also Nikra bringt da einfach nochmal so eine ganz andere Energie, eben dieses Rotzige und bisschen Punkigere mit rein. Und ich finde, das verträgt sich sehr, sehr gut mit dem, was wir da schon als Idee hatten, auf jeden Fall, ja.
Das heißt, das Gerüst stand, du hattest dann die Idee, dass das passen könnte und dann kam sie dann dazu.
Also, ja, genau.
Es gibt ja verschiedene Prozesse, wie man so komplett zusammenschreiben kann und aufnehmen oder eben dann so ein Feature noch reinholen. Also gibt auch der Vielschichtigkeit des gesamten Albums nochmal eine ganz neue Perspektive, greift nochmal einen ganz anderen Punkt auf. Finde ich tatsächlich ziemlich gelungen und auch ist es ja immer spannend, mit anderen Künstlerinnen zu arbeiten, die dann irgendwie nochmal ihr eigenes Ding da mit reinbringen. Andere Künstlerin ist ein ganz guter Punkt. Ich habe immer noch den Punkt, dass meine Gäste jemanden vorstellen sollen, wo sie sagen, okay, hört euch den, die oder die Band oder wie auch immer gerne auch nochmal an. Als gutes Beispiel, du hast beim letzten Mal Jupiter Flynn vorgestellt und der Prozess ging so weiter, dass ich mir das immer angehört habe und dann irgendwann irgendwann letztes Jahr, als sie ihre EP rausgebracht hat, hat sie einen Podcast gehabt. Also schön. Das sind solche Synergien, die dann eventuell passieren können. Wen hast du als Vorschlag mitgebracht?
Ich habe natürlich ganz, ganz viele wunderbare musikalische Freunde und Freundinnen. Dieses Mal habe ich jemanden dabei, der mich auch auf der Tour begleiten wird, als meine Keyboarderin und Backing-Sängerin. Und sie hat aber auch ein wunderbares Solo-Projekt, und zwar Andrea Tichy, ursprünglich aus Wien. Und Andrea macht ganz, ganz fantastischen englischen Indie, also wirklich eine Stimme, die sich einem ans Herz schmiegt und der ich stundenlang zuhören kann. Das ist unfassbar. Ich war letztens bei einem Konzert von Nikra und Andrea hat Support gespielt und ich stand da wirklich eine halbe Stunde und habe die ganze Zeit geflennt, weil es so schön war, weil die Texte so toll sind. Und die Songs funktionieren auch einfach nur auf der Akustikgitarre, aber die Produktionen sind einfach immer weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie so eine Umarmung, aber trotzdem sehr, sehr eigenständig. Und ja, also auf jeden Fall fantastische Künstlerin, kann ich sehr empfehlen.
Die tritt dann auch unter ihrem Namen auf oder hat ihr Projekt noch einen anderen Namen?
Ihr Projekt heißt Andrea Tichy. Und sie hat, genau. Also falls ihr euch einen Song anhören wollt, zum Beispiel.
Ja, wird auch in die Playlist gepasst. Genau, welchen Song würdest du vorschlagen?
Softly. Der ist sehr, sehr schön, ja.
Okay, ja. Ich würde mal sagen, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Vorstellung der Künstlerin. Muss ich weiter verfolgen. Wer weiß denn, vielleicht landet sie ja dann bei mir auch irgendwann im Podcast. Wäre ja eine sehr witzige Geschichte. Du machst das anscheinend mit den Supporten sehr gut. dir vielen Dank, dass du so ein bisschen was über einige der Songs, wir konnten natürlich nicht über alle Songs reden, deswegen kann man nur allen sagen, kauft euch das Ganze nicht nur streamen, sondern was gibt es als LP, als CD? Kassette wahrscheinlich noch nicht.
Also es gibt auf jeden Fall eine Vinyl und ja, vielleicht gibt es auch irgendwann CDs, aber wir haben jetzt erstmal Vinyl gemacht. Ja, ich finde Vinyls halt sehr schön, weil man sich die auch einfach hinstellen kann und so.
Sehe ich ganz genau, so hört sich auch immer noch besser an. Also ich bin da auch noch, bleib da gerne beim Vinyl, also von daher die CDs sind jetzt mittlerweile die Dinosaurier. Ja, das Vinyl. Ja, also dir vielen, vielen Dank. Viel Spaß mit dem. Ich denke mal, du tourst jetzt noch ein bisschen. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
Wann geht die Tour los?
Also, die Release-Konzerte im Februar schon stattgefunden, finden noch statt. Ich weiß nicht genau, wann der Podcast rauskommt. Ja. Und unsere Tour geht vom 8. bis 15. März, soweit ich mich erinnere. Ja. Genau, da gibt es noch Tickets.
Ja, also liebe HörerInnen, schaut mal nach auf den einschlägigen Plattformen, wo ihr Juli finden könnt, ob sie in eure Nähe kommt und hört euch das Ganze auf alle Fälle live an. Okay, dann jetzt der letzte Anlauf. Vielen Dank, dass du wieder da gewesen bist. Ich werde das gerne weiterverfolgen und wünsche dir viel Spaß auch mit den Live-Geschichten. Ist ja immer noch was anderes, das Ganze dann auch vor Publikum vorzutragen, ob das alles so funktioniert. Und ja, dann, ich denke mal, bis zum nächsten Mal.
Ja, hoffentlich.
Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen, als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.